Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir müssen sparen, Strom und Gas. Das gilt für uns Privathaushalte, aber besonders auch für öffentliche Gebäude und damit auch für Unis und Hochschulen. Die Heizungsthermostate einfach 2 Grad runterdrehen und abends die Computer ausmachen. So einfach ist das aber nicht. Vor welchen Schwierigkeiten die Unis in der Energiekrise stehen, gleich eins unserer Themen. Außerdem fragen wir, wie sicher eigentlich die Schulwege in Deutschland sind. Und wir blicken nach Polen und klären, warum dort seit diesem Schuljahr Schießübungen auf dem Lehrplan stehen. Das und mehr jetzt bei Campus und Karriere. Mein Name ist Sabrina Loll. Schön, dass Sie dabei sind. Ein, 2 Jahre, wenn man Glück hat, sogar 3 oder 4 Jahre, wenn man Pech hat, nur wenige Monate. Befristete Arbeitsverträge sind in der Wissenschaft weit verbreitet. Entweder man bekommt eine Professur oder man hangelt sich von Vertrag zu Vertrag. So sieht es im akademischen Mittelbau größtenteils aus. Unter dem Stichwort Ich bin Hanna haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieses Problem der befristeten Beschäftigungsverhältnisse aufmerksam gemacht. Und genau unter diesem Motto findet in Dresden gerade auch ein Kongress der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft statt.
Ich bin auch vom Herzen Wissenschaftlerin und mir macht das akademische Arbeiten unfassbar viel Spaß. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich nicht gewillt bin, in einem System zu arbeiten, in dem ich sehe, dass es prekäre Arbeitsbedingungen in so einem Extremum vorherrschen, dass ich auch als Frau eine fehlende Planbarkeit, gerade auch mit Hinblick der Familie habe. So ist nicht, wie ich mir vorstelle, Wissenschaft zu machen.
Kira Herf studiert im Master an der Leuphana-Universität Lüneburg. Nach einem Bachelor in Physik hat die 23-Jährige auf Data Science und Management umgesattelt, wegen der besseren Jobchancen außerhalb der Wissenschaft.
Was auch eine harte Entscheidung war, aber es war definitiv auch eher eine rationale als eine emotionale Entscheidung.
Vor dieser Entscheidung stehen viele im Wissenschaftsbetrieb. Mit einer Umfrage unter rund 2800 Hochschulbeschäftigten hat Herf ein Stimmungsbild ermittelt. Nicht repräsentativ, aber eindeutig.
Prekäre Arbeitsbedingungen sind nach wie vor ein Thema. Gerade der Druck von Befristung in der Post- oder Tenure-Track-Phase stellt eine Belastung dar, gerade auch was so Zukunftsängste, eine fehlende Planbarkeit angeht.
Diese vorläufigen Ergebnisse der Umfrage stellt sie zu Beginn der GEW-Wissenschaftskonferenz in Dresden vor. Prekäre Arbeitsbedingungen beklagt die Bildungsgewerkschaft schon lange. Nur 30% der Beschäftigten in der Wissenschaft haben eine unbefristete Stelle. Lässt man die Professuren außen vor, sind es sogar nur 20%. Diese Zahlen legte jüngst das Bundesbildungsministerium vor. Dabei gäbe es in vielen Fällen gar keine Begründung für die Befristung, kritisiert der stellvertretende Bundesvorsitzende der GEW, Andreas Keller.
Unser Ziel ist, es soll Dauerstellen für Daueraufgaben geben. Wo es aber Zeitverträge gibt, etwa für die Qualifizierung, muss es ausreichende Vertragslaufzeiten geben. Und das würde am Ende tatsächlich zu einer Entfristungsoffensive führen.
Die Gewerkschaft drängt die Bundesregierung, die gesetzlichen Regelungen entsprechend zu ändern. Das hatte sich die Ampel im Koalitionsvertrag vorgenommen.
Und angekündigt ist der Gesetzentwurf für Ende des Jahres. Darauf müssen wir pochen, dass das nicht verschleppt wird und dass es auch ein Gesetzentwurf wird, der zu einer echten Reform führt. Denn mit einem Reformchen wäre uns nicht geholfen.
Außerdem fordert die Gewerkschaft, dass Verträge mindestens 4 Jahre laufen müssen. Aktuell ist es üblich, dass beispielsweise Promovierende sich von Vertrag zu Vertrag hangeln, wobei die teilweise nur wenige Monate dauern oder aus mehreren Teilzeitbeschäftigungen bestehen.
Also heute haben wir eine durchschnittliche Vertragslaufzeit von 1,5 Jahren. Aber eine Promotion dauert im Durchschnitt 5,7 Jahre. Das sagt der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs. Und das führt dazu, dass viele Promovierende ihre Promotion abbrechen, mit einer halbfertigen Doktorarbeit auf die Straße gesetzt werden. Damit ist ja niemandem geholfen.
Finanzierung über Drittmittel und Projektförderung sei kein Ersatz für Stellen, beklagt Simone Klar von der GEW Hessen. Das habe sich im Sommer gezeigt, als das Bundesbildungsministerium kurzfristig zugesagte Fördergelder widerrufen hat.
Also so macht Wissenschaft auch keinen Spaß, wenn man dann die ganze Zeit dann sich auf Zusagen nicht verlassen kann. Denn auch bei mir ist im März 2023 Schluss und deswegen brauchen wir tatsächlich, damit wir nicht immer abhängig sind von diesen verdammten Drittmitteln, brauchen wir Dauerstellen für Daueraufgaben und Lehre und Forschung gehört dazu. Die Studierenden kommen immer wieder, wir forschen, sonst ist Hochschule keine Hochschule, wenn wir nicht forschen.
Kritik kommt zum Auftakt der Tagung auch von der Germanistin Reihan Şahin, auch bekannt als Rapperin Dr. Bitch Ray. Sie prangert rassistischen und sexistischen Machtmissbrauch innerhalb des Wissenschaftsbetriebs an.
Bei Menschen, die einfach anders sind, nicht nur of color, sondern auch anders sind oder als anders wahrgenommen werden oder den bestimmten Habitus innerhalb des Universitätsbetriebs nicht teilen, dass die schon sozusagen auch außen vor oder ausgeschlossen werden.
Für nicht weiße Personen aus Arbeiterfamilien sei der Zugang zur akademischen Laufbahn nahezu ausgeschlossen.
Kinder, Nachkommen von sogenannten Arbeitsmigrantinnen, die kriegen keine Professuren. So, es kann nicht sein, dass immer noch Klasse so eine große Rolle spielt. Und das ist nirgendwo so auffällig wie im Bildungssystem in Deutschland.
Ja.
Weiteres Thema ist unter anderem die Forderung nach Tarifverträgen für studentische Beschäftigte. Die gibt es bisher nur in Berlin und Hessen. Viele Hilfskräfte wüssten etwa gar nicht, dass sie Anspruch auf Urlaub haben. Die bekannten Forderungen will die GEW während der viertägigen Tagung weiter diskutieren, auch mit Abgeordneten und der Hochschulrektorenkonferenz.
Alexander Moritz hat aus Dresden berichtet. Dort tagt seit gestern die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Es gibt Probleme und Herausforderungen, die betreffen alle gleich. Es hilft also, sich abzusprechen, von anderen zu lernen und vielleicht gemeinsam Lösungen zu finden. Das machen auch die Kanzler und Kanzlerinnen der mehr als 100 deutschen Universitäten. Einmal im Jahr treffen sie sich, um sich zu besprechen. Gerade sitzen sie in Kaiserslautern bei ihrer Jahrestagung zusammen. Na, und welcher Punkt da ganz oben auf der Agenda steht, ist klar. Die Energiekrise und die Energiesparmaßnahmen, die Bund und Länder den Unis abverlangen. Wie kann man an Heizung und Strom sparen, ohne dass Forschung und Lehre leiden? Anke Petermann hat sich vorab an der Uni Mainz umgehört.
In den vergangenen kühleren Tagen sei er im Büro nicht mehr ohne Strickjacke ausgekommen, verrät ein Mitarbeiter der Uni Mainz. Doch viele Studierende an der größten rheinland-pfälzischen Hochschule haben von der auf 19 Grad abgesenkten Raumtemperatur noch nichts bemerkt.
Auf dem Campus tatsächlich noch nicht. Momentan ist ja auch keine Vorlesungszeit, da bin ich eh nicht so oft auf dem Campus. Aber jetzt in der Uni-Bibliothek zum Beispiel habe ich davon noch nichts mitbekommen, ne.
Sagt Jonathan Elis, der Sportwissenschaften studiert. Wie manche seiner Mitstudierenden, so fürchtet auch der Sechstsemester, dass die Uni Mainz Seminare und Vorlesungen wegen der Energiekrise und des Sparzwangs im Winter zusammenstreichen und zeitweise schließen könnte. Doch das steht nicht auf dem Plan, so Waltraud Kreuz-Gers, Kanzlerin der Johannes-Gutenberg-Universität.
Das werden wir nur bei den Bibliotheken an den Randzeiten machen, an denen, wo sowieso nicht mehr viele Studierende in der Bibliothek sind. Die Randzeiten werden wir einschränken. Ansonsten bleibt es dabei, wir wollen einen ganz normalen Präsenzbetrieb machen.
15% weniger an Energie soll die Uni Mainz nach Vorgaben des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz verbrauchen. Deshalb wird an Heizung und warmem Wasser gespart, erläutert die Universitätskanzlerin.
Und es würde uns entschieden leichter fallen, energieeffizienter die Universität zu betreiben, wenn unsere Gebäude in einem besseren Zustand wären. Wir haben natürlich einige, die sind auch neu und die lassen sich entschieden besser energieeffizient betreiben. Aber es ist ein Versäumnis sicherlich der Länder in der Vergangenheit gewesen, da nicht genug zu investieren. Und das macht sich jetzt auch bemerkbar.
Seit Jahren beklagen die Uni-Verwaltungschefs und Chefinnen den Sanierungsstau im Gebäudebestand. Angesichts der Energiekrise werden die Rufe nach Modernisierung jetzt wieder lauter. Auch Strom muss gespart werden. Deshalb fährt die Uni Mainz die Klimatisierung und Lüftung von Hörsälen herunter, wenn sie nicht genutzt werden, ebenso von Laboren.
Da muss man allerdings sehr vorsichtig sein. Das ist nicht in allen Laboren möglich. Die unterliegen speziellen arbeitsschutzrechtlichen, gentechnischen und sonstigen Anforderungen, sodass man das nicht so leicht machen kann.
Nele studiert an der Uni Mainz im dritten Semester Molekularbiologie. In die Labore wird sie weiterhin mit einem guten Gefühl gehen.
Also die Sicherheitsstandards müssen natürlich nach wie vor erfüllt werden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so abgeändert werden würde, dass es gefährlich wird. Ich habe jetzt schon so viel Vertrauen, dass ich sagen würde, dass sie dann auf uns achten.
Die Standards werden eingehalten, versichert Kanzlerin Kreuz-Gers.
Und wir haben auch nicht die Absicht, irgendwelche Forschungsinfrastrukturen stillzulegen.
Allerdings müssten Elektronenbeschleuniger und Hochleistungsrechner in der Nutzung eingeschränkt werden, denn die Großgeräte verbrauchen besonders viel Strom. Doch gerade die Hochleistungsrechner ermöglichen, dass die Unis auf dem Weg der Digitalisierung vorankommen. Vor allem die medizinische, die natur- und die sozialwissenschaftliche Forschung arbeitet mit immer größeren Datenmengen, sagt Dominik Schuh, Referatsleiter der Koordinierungsstelle Digitales Lehren und Lernen an der Uni Mainz. Forschungsdaten national und international zu harmonisieren, zähle derzeit zu den großen universitären Herausforderungen.
Die Archivierung, die Speicherung und Verfügbarmachung von Daten in entsprechenden Standards, also Forschungsdateninfrastrukturen, das wäre hier das große Schlagwort.
Die Rechnernutzung herunterzufahren, ohne die Forschungsleistung zu beeinträchtigen, ein schwieriger Spagat für die Universitäten, vielleicht sogar unmöglich.
Auch die Unis müssen Energie sparen. An welchen Stellen das geht und wo es schwierig werden kann, hat Anke Petermann aus Mainz berichtet. Im Auto der Eltern, mit Bus oder Bahn, mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Wie sind Sie damals zur Grundschule gekommen? Heute kommen weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler zu Fuß zur Schule. Und das muss sich ändern, finden viele Verbände. Jedes Jahr finden in Deutschland deshalb Aktionswochen statt, jetzt gerade auch wieder. Zu Fuß zur Schule wird da gefordert. Damit soll eine selbstständige und sichere Mobilität von Kindern gefördert werden. Aber das ist gar nicht so einfach. Das zeigt eine repräsentative Umfrage zur Sicherheit von Schulwegen. Ein Problem, die sogenannten Elterntaxis, aber auch die generelle Verkehrssituation vor Schulen spielt eine Rolle, sprich wie schnell dort gefahren werden darf, ob es Parkmöglichkeiten gibt, breite Fußwege oder auch Radwege. Die Umfrage zeigt, Eltern und Lehrkräfte sind einer Meinung, es gibt hilfreiche Maßnahmen, um Schulwege sicherer zu gestalten und sie sind sich sogar einig, welche das sind, aber sie sagen eben auch, in puncto Umsetzung ist noch Luft nach oben. Das gilt auch für die Berliner Grundschule, die meine Kollegin Anja Nils heute Morgen besucht hat.
Der 9-jährige Jelle verabschiedet sich morgens vor der Schule von seinem Vater. Obwohl er nicht weit von hier wohnt, darf er nicht ohne Begleitung zur Schule gehen.
Die verbieten es mir immer, meinen Eltern auch, wegen der Straße. Mein Vater fährt mit mir immer ein Fahrrad und diese Straße, die nervt voll.
Die Giesensdorfer Grundschule liegt im Berliner Süden. Vorne eine vielbefahrene Hauptverkehrsstraße mit Baustelle, an der Seite eine Sackgasse, in der um kurz vor 8 ein Elterntaxi nach dem anderen Kinder ausspuckt.
Weil ich von zu Hause zur Arbeit weiterfahre deshalb.
Warum soll ich jetzt extra mit dem Fahrrad hierher fahren und dann mit dem Fahrrad nach Hause fahren, um dann mit dem Auto zur Arbeit zu fahren?
Laut einer Forsa-Umfrage, die vom Verband Bildung und Erziehung, dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem Ökologischen Verkehrsclub Deutschland in Auftrag gegeben wurde, nennen rund 60% der befragten Eltern und Lehrkräfte Bequemlichkeit als Grund dafür, die Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Für Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung geht das gar nicht.
Weil hierdurch Gefahrensituationen für andere Kinder provoziert werden. Das eigene Bedürfnis nach Bequemlichkeit, immerhin das Hauptmotiv laut Lehrkräften und Eltern, darf nicht höher als das Allgemeinwohl, also die Sicherheit aller Kinder vor der Schule, gewichtet werden.
An der Giesensdorfer Grundschule steht für die Eltern und Lehrkräfte allerdings das im Vordergrund, was auch in der Umfrage für über die Hälfte der Befragten der wichtigste Punkt war. Angst um die Sicherheit der Kinder wegen der Verkehrssituation rund um die Schule. Und da spielen Elterntaxis nicht mal die Hauptrolle, meinen diese Eltern.
Die kacheln hier einfach, hier fährt niemand 30. Es wird ja oft gesagt, naja, aber Elterntaxis und ne, die Eltern sollen ja ihre Kinder zur Fuß zur Schule schicken und dann gucken sie sich mal die Verkehrssituation an. Sie können da keine Grundschulkinder über diese Straße gehen lassen.
Also die Elterntaxis sind ein Punkt, aber das Schlimme ist einfach die Verkehrssituation oben am Ostpreußendamm, wo viel zu schnell gefahren wird, wo es zu eng ist, wo die Ampelschaltung blöd ist, wo es keinen Radweg gibt. Das ist halt der große Punkt.
Nur wenn der Schulweg der Kinder insgesamt sicherer wird, werden sich mehr Eltern entscheiden, das Kind nicht mehr mit dem Auto zu bringen. so Kerstin Hamann vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland.
Der Autoverkehr muss im Umfeld von Schulen deutlich reduziert werden. Freiwilligkeit führt nicht zu den Ergebnissen, haben wir gesehen. Und zweitens, dafür muss es auch infrastrukturelle Maßnahmen geben. Mindestens Tempo 30 vor den Schulen, auf allen Wegen, die zu den Schulwegen gehören. Und im Umfeld der Schulen müssen sichere Querungsmöglichkeiten und ausreichend breite Fuß- und Radwege vorhanden sein, baulich getrennt.
Dafür kämpfen die Eltern der Giesensdorfer Grundschule schon lange erfolglos. Ganz wichtig sind Anne Löchte von der Initiative Sicherer Schulweg, die Verkehrsberuhigung in der Seitenstraße und die Ampelschaltung an der Hauptstraße.
Die Ampelschaltung ist so, dass die Autos Vorrang haben. Es gibt doppelspuriges Linksabbiegen, hochgefährlich, während Kinder die Straße überqueren. Und die Grünphasen sind so kurz, dass man noch nicht mal als normalgehender Erwachsener in einem Rutsch die Straße überqueren kann, was natürlich auch dazu führt, dass manchmal noch Kinder über die Straße rennen oder auf der Straße sind, wenn schon rot ist und die Autofahrer denken, sie können in einem Rutsch rüberfahren. Wir können ganze Listen erstellen von kritischen Situationen, die hier passiert sind, bis eben zu diesem total heftigen Unfall, wo ein Schüler bei Grün zu Fuß über die Ampel gegangen ist, vom Auto angefahren wurde, das schwer verletzt hatte, mehrere Operationen.
So lange, bis sich die Verkehrssituation rund um die Schule endlich ändert, wird es vor dem Schultor wohl auch die Elterntaxis geben. Immerhin, diese Mutter hat für sich eine akzeptable Lösung gefunden. Sie fährt mit dem Auto bis auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants gegenüber der Schule und geht das letzte Stück Weg mit der Tochter zu Fuß.
So können wir in Ruhe aussteigen. Wir behindern hier niemanden, wir stören niemanden. Von Burger King ist es genehmigt. So ist es sauber.
Rund 530 Kilometer, so lang ist die Grenze, die Polen mit der Ukraine verbindet. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist Polen sehr, sehr nah. Und das wirkt sich auch auf den Unterricht dort aus.
Campus und Karriere. International.
Seit diesem Schuljahr gibt es in Polen das Fach Sicherheitsausbildung und dazu gehört auch, dass Schülerinnen und Schüler den Umgang mit Waffen lernen an Schießständen. Unser Korrespondent Raphael Jung war bei einer solchen Schulstunde am Schießstand dabei.
Es ist 9.30 Uhr. Nicola und Sophia stehen zusammen mit ihrer Klasse vor dem Schießstand des 47. Gymnasiums von Łódź. Hier trainierten bis jetzt Sport- und Freizeitschützen ihr Können im Zielschießen. Heute sollen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Fachs Sicherheitsausbildung die Grundkenntnisse des Schießens erlernen. Die Aufregung ist entsprechend groß.
Stress. Ich spüre schon ein wenig Stress, aber ich freue mich auch, dass ich etwas Neues lernen werde. Ich bin neugierig.
Sagt die 15-jährige Nicola. Und ihre Freundin Sophia findet, dass Schießen zu lernen durchaus Sinn mache.
Ich denke, es ist eine Frage der Selbstverteidigung, um sich in schwierigen Situationen richtig zu verhalten. Und einfach, um ein Gewehr bedienen zu können. Es passieren ja viele Dinge in der Welt.
Ob sie damit auch Russlands Krieg in der Ukraine meint, lässt die Schülerin offen. Maciej Woźniak, Lehrer für Sport und das Fach Sicherheitsausbildung, erklärt den Schülern die wichtigsten Sicherheitsregeln. Dann dürfen die ersten 6 den Schießstand betreten. Es ist ein einfacher Raum mit 6 Schießpositionen. Die Luftgewehre liegen auf einem Tresen, die Zielscheiben sind in 10 Meter Entfernung angebracht. Eine Seilzuganlage bringt die Schießscheiben auf Knopfdruck in Position. Woźniak verteilt die Munition, 15 Schuss für jeden, und erklärt, wie es funktioniert. Ich habe das Gewehr. Und jetzt gibt es hier so ein Knöpflein. Und der Hebel, der geht dann auf. Ich spanne ihn und jetzt lege ich die Munition hier in das Loch hinein. Ja? Ich schließe es und jetzt schaue ich durch das Löchlein, ziele, halte den Atem an und der Schuss fällt. Dass in Polen jetzt Schießtrainings auf dem Lehrplan stehen, war die Initiative von Bildungsminister Przemysław Czarnek. Der Peace-Politiker machte sich nach Russlands Angriff auf die Ukraine dafür stark, dass Jugendliche wieder lernen, eine Waffe zu bedienen. Ähnlich dem Wehrunterricht, den es bis 2012 in polnischen Schulen gab und den viele Polen heute aus eigener Erfahrung kennen. Doch die Schießtrainings sind umstritten. Sławomir Broniarz, Präsident des polnischen Lehrerverbandes, kritisiert, dass es weder genügend Schießstände noch ausreichend Lehrer für das Fach gebe. und die nötigen Investitionen an anderen Stellen viel dringender gebraucht würden. Uns fehlt Geld für alles. Die Gehälter polnischer Lehrer gehören zu den niedrigsten in Europa. Die Schulen müssen ausgestattet werden und brauchen Zuschüsse wegen der steigenden Energiekosten. Ein weiteres Thema ist der Online-Unterricht, falls die Schulen im Winter wegen niedriger Temperaturen geschlossen werden müssen. Und es ist auch die Frage, wie man etwa 180.000 ukrainische Kinder in den polnischen Schulen unterbringt. Für all das brauchen wir heute Geld. Geld, das fehlen werde, wenn jeder Landkreis in Polen seinen eigenen Schießstand bekomme. Zurück nach Łódź. Inzwischen ist Nikola mit dem Schießen an der Reihe. Die 15-Jährige legt an, zielt und drückt ab. Der etwas andere Unterricht macht ihr sichtlich Spaß.
Es läuft ganz gut, wirklich ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut treffe.
Ja, genau.
Auch Nikolas Mutter ist mitgekommen. Sie steht am Rande des Schießstands, macht mit ihrem Handy ab und zu ein Foto von ihrer Tochter. In ihrer eigenen Schulzeit hat sie solche Schießtrainings selbst erlebt.
Ich finde das gut. Jeder sollte die Möglichkeit haben, einmal ein Gewehr kennenzulernen. Aber die Schüler sollten auch Zeit haben, sich darauf vorzubereiten und nicht einfach so ins kalte Wasser geworfen werden. Schade nur, dass es so eine einmalige Aktion ist.
Denn das heutige Schießtraining ist für Nikola und ihre Mitschüler auch das letzte. Weitere Trainingseinheiten sind im Lehrplan nicht vorgesehen. Vorerst.
Raphael Jung über Schießübungen an polnischen Schulen. In Polen kommen immer noch jeden Tag Flüchtlinge aus der Ukraine an. Knapp 1,4 Millionen sind dort schon offiziell registriert. Das sind etwas mehr als bei uns in Deutschland. Wer hier in Deutschland ankommt, der soll schnell in Bildungsmaßnahmen integriert werden. Das befürwortet die Mehrheit der Deutschen. Das zeigt eine Untersuchung des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik. Demnach sind zum Beispiel 3/4 der Befragten dafür, dass die Geflüchteten an staatlich finanzierten Deutschkursen teilnehmen können. Und 2/3 sprechen sich dafür aus, dass ukrainische Lehrkräfte hier eine Arbeitserlaubnis bekommen. Es ist kurz vor 15 Uhr. Campus und Karriere geht zu Ende. Kolja Unger hat hier schon durch die Studiotür gewunken und möchte rein. Er hat gleich Corso, Kunst und Pop für Sie. Mein Name ist Sabrina Loy. Ich sage danke fürs Interesse und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Ciao.